Ja, das hat uns wirklich todtraurig gemacht, geschockt eigentlich. Man fragt sich, wie kann sowas passieren? Und wir vom Wolfspodcast waren uns aber eben dann doch schnell einig, dass man hier nicht einfach wieder so zum Alltag übergehen kann. Ich interpretiere das für mich auch so, Sabine, dass besagte knapp 3 Jahre alte Wölfin mit ihrem Fluchtversuch noch einmal auf die teils jämmerliche Situation so vieler Gehegewölfe hier in Deutschland hingewiesen hat.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Ja, da sind wir schon wieder mit einer Sonderfolge. Eigentlich war das gar nicht geplant, aber du hattest ja die Idee und wirst sie vorbereitet. Ich freue mich ganz, ganz doll, lieber Thomas, dafür opferst du sogar deinen Sonntag.
Ja, wir opfern unseren Sonntag. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir heute ein Thema haben, wofür wir beide, glaube ich, sehr stark sein müssen, Sabine. Mm. Aber auch in der Folge unsere Hörer, weil es ist wirklich teilweise auch sehr traurig, sehr schockierend. Wie immer, wir sind ein Wolfs-Podcast, geht es um Wölfe, aber heute um Gehegewölfe.
Ja, wir rücken heute unseren Fokus auf die erschossene Wölfin im Wildtierpark Edersee. Das ist in Hessen. Liegt schon ein paar Tage zurück. Und ich weiß, so wie mir, hat dieser Fall auch dir und ganz, ganz vielen unserer Hörerinnen und Hörern den Schlaf geraubt. So war es tatsächlich bei mir. Du hast die letzten Tage intensiv genutzt, lieber Thomas, um alles, was ihr zu diesem Fall wissen müsst, zusammenzutragen. Und ich kann euch jetzt an dieser Stelle schon versprechen, das ist viel. Da ist vieles Unerwartetes dabei. Zum Teil ist es schockierend und auf jeden Fall ist es sehr, sehr berührend. Ich danke dir für deine Vorbereitung, lieber Thomas.
Ja, ganz lieben Dank. Das teilen wir uns ja. Und ganz viel Vorarbeit liegt auch bekanntlich immer bei dir, bei deinen Recherchen. Darauf ist ja genauso viel aufgebaut. Ja, ich habe mich tatsächlich schlau gemacht, nachdem das im Wildtierpark Edersee passiert ist, dass da eine Wölfin über einen riesenhohen Zaun gesprungen ist und danach erschossen wurde. Ja, das hat uns wirklich todtraurig gemacht, geschockt eigentlich. Das ging an die Nieren. Man fragt sich, wie kann sowas passieren? Und wir vom Wolfspodcast waren uns aber eben dann doch schnell einig, dass man hier nicht einfach wieder so zum Alltag übergehen kann. Denn der Alltag der meisten Gehegewölfe hier in Deutschland, das muss man einfach wissen, ist ein weiteres riesiges Drama. Ich interpretiere das für mich auch so, Sabine, dass besagte knapp 3 Jahre alte Wölfin mit ihrem Fluchtversuch noch einmal indirekt, aber sehr eindringlich, glaube ich, auf die teils jämmerliche Situation so vieler Gehegewölfe hier in Deutschland hingewiesen hat. Und mit unserer Recherchearbeit, aber auch mit dem, was wir noch an Arbeit in Sachen Gehegewölfe vor uns haben, gedenken wir, glaube ich, auch ein Stück weit dieser Wölfin aus dem Wildtierpark Edersee, aber der Reihe nach.
Ich habe jetzt richtig Gänsehaut, Thomas. Ja, dann an dieser Stelle nochmal für unsere Hörer die Historie dieser Geschichte. Am 4.3.2025 berichtete die Frankfurter Rundschau, dass eine junge Wölfin während der tierärztlichen Behandlung eines Wolfes im Wildtierpark Edersee in Panik geraten und über den Zaun des Geheges geflohen ist. Details dazu später noch in dieser Folge. Die Nationalparkverwaltung hat dann den Tierpark nach dem Vorfall umgehend natürlich evakuiert und geschlossen. Die Wölfin hat die Flucht nicht überlebt. Sie wurde noch innerhalb des Geländes des Wildtierparks erlegt, also erschossen. Es hieß, dass das Tier weder eingefangen noch betäubt werden konnte. Und so blieb aus amtlicher Sicht keine andere Möglichkeit, als den Abschuss anzuordnen. Und natürlich waren da die Befürchtungen, dass auch der Außenzaun des Wildtierparkgeländes für die Wölfin kein Problem mehr darstellt, nachdem sie ja den ersten Zaun schon so easy überwunden hat. Als Begründung wurde aber auch gesagt, dass Gehegewölfe in ihrem Verhalten nicht mit wilden, freilebenden Wölfen zu vergleichen sind und sie gegenüber Menschen wenig Scheu zeigen und so ein von der Regel abweichendes Verhalten an den Tag legen. Ist der Tierpark Edersee erfahren genug zum Halten von Wölfen? Das haben wir uns gefragt. Ja, seit 2018 werden in dem betreffenden Gehege Wölfe gehalten. Und das Nationalparkamt und die Leitung des Wildtierparks Edersee untersuchen nun den Vorfall, ob und welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden müssen künftig.
Später hat dann die Nationalparkverwaltung und der Wildtierpark Edersee auf Nachfrage der Presse noch einmal die näheren Umstände der Flucht erläutert. So war, wie schon gesagt, die Fähre knapp 3 Jahre alt und damit seit etwa einem Jahr geschlechtsreif. Und um Konkurrenzstreit zwischen ihr und der dortigen Leitwölfin zu verhindern, lebte die junge Wölfin in einem vom großen Rudel abgetrennten Teil des Geheges.
Aber sie sollte ja sowieso an einen anderen Park vermittelt werden, oder?
Genau. Und bis dahin war sie eben gemeinsam mit mehreren sehr jungen, noch nicht geschlechtsreifen Rüden zusammengebracht worden, also nicht isoliert untergebracht.
Na, wenigstens das. Tja, und diesen geschlechtsreifen Rüden war ja dann am 4.3. auch der besagte Einsatz des Tierarztteams gewidmet. Man hat die Rüden mit einem Betäubungsgewehr im Gehege in Schlaf versetzt und dann nach draußen gebracht, um sie zu kastrieren. Thomas, da muss ja eine unheimliche Unruhe und Panik in dem Gehege entstanden sein, wenn da ein Wolf nach dem anderen mit dem Narkosegewehr quasi nach draußen transportiert wurde. Das muss doch für richtig Wirbel gesorgt haben.
Ja, fürchterlich. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also laut der Verwaltung waren bis zu 3 Personen im Gehege. Die Verwaltung war überzeugt davon, dass das eigentlich nichts Ungewöhnliches wäre, denn beim Füttern wären auch so viele Mitarbeiter da. Dazu werden wir später nochmal eingehen. Also ich persönlich kenne das nicht, dass so viele Mitarbeiter füttern, aber sei es drum. Auf jeden Fall hat die Jungwölfin aber extrem auf das reagiert, was da abgelaufen ist, was mit den Rüden da in der Gruppe geschah. Und sie ist wohl immer und immer wieder gegen den Zaun gesprungen. Daraufhin, Sabine, hat man ihr den Weg aus der Situation heraus ins benachbarte Gehege geöffnet, wo sie sich zunächst beruhigt haben soll, was ich eher stark bezweifle. Und als dann der letzte der betäubten Rüden zur Kastration aus dem Gehege geholt wurde, sprang die Wölfin über den Zaun.
Und jetzt kommt das Unglaubliche. Dieser Zaun, den die Wölfin übersprungen hat, hat eine Höhe von 2,88 Meter. Muss man sich mal vorstellen. Einfach mal vor Augen halten. 2,88 Meter. Das ist mehr als manche Wohnung hat, ja, als Deckenhöhe. Am oberen Ende ist dieser Zaun aber auch noch nach innen abgekippt. Unfassbar. Was für Kräfte muss die Wölfin in ihrer Panik mobilisiert haben?
Ja, vor Ort hat natürlich, klar, auch niemand damit gerechnet. Ne? Die Verwaltung erklärte sich dann die Sprungleistung mit Panik, ja klar, die von der Wölfin angesichts des tiermedizinischen Einsatzes Besitz ergriffen habe. Man verwies darauf, dass die Fähe selbst nur als Welpe mal behandelt worden ist, als sie die einschlägigen Vorsorgeimpfungen gegen Krankheiten bekommen habe.
Thomas, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Fakten, denn der Fall hat, wie ihr euch vorstellen könnt und wie ihr auch eigentlich alle mitbekommen haben, enorme Debatten ausgelöst. Wäre die entkommene Wölfin auf dem Gelände des Wildparks einzufangen gewesen? Das ist die Frage, die, glaube ich, alle beschäftigt. Und ich kenne keinen, der nicht seine eigene Antwort dafür parat hat. Es gibt aber auch einen selbsternannten sogenannten Wolfspädagogen, der behauptet ja, er hätte das hinbekommen. Das wäre für ihn keine große Nummer gewesen. Seriös, Thomas?
Ja, da habe ich wirklich Stirnrunzeln bekommen. Wir haben natürlich in Deutschland, Sabine, eine Meinungsfreiheit. Jeder kann sagen, was er denkt und meint. Soweit ist das vielleicht okay. Allerdings sollte man seine Follower, seine Zuhörer und Leser nicht täuschen und bewusst in die Irre führen. Oder gar persönlich aus diesem Drama in Edersee in seiner eigenen Rolle in den sozialen Medien versuchen, daraus wirklich Kapital zu schlagen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Wölfin massiv unter Stress, unter Panik, unter Todesangst gestanden hat. Außerdem, nachdem sie den Zaun übersprungen hat, Sabine, befand sie sich auf einem ihr völlig unbekannten Terrain. Aus meiner Sicht war es unmöglich, sie einzufangen, egal mit welchen Mitteln. Die Fähre hatte ja deutlich aufgezeigt, zu was sie fähig war. Und das hat sie ja auch bewiesen, egal, glaube ich, mit was man da gekommen wäre, mit Stange, Schlingen, Netze, Barrieren jeglicher Art. Sie hätte mit hoher Sicherheit früh jeden Versuch erkannt und hätte darauf sehr massiv und impulsiv reagiert. Das heißt, die Gefahr bestand tatsächlich, dass sie weitere Barrieren, also Zäune, überwindet in ihrer Panik und Todesangst. Und aus meiner Sicht wäre ein Einfangen war da nicht gegeben. Das ist ein Fall, wenn wir jetzt in vielen Tierparks, wenn da irgendwas passiert, sagen wir, stürzen Bäume um auf Zäune, was auch immer, und die Tiere kommen frei. Das droht dieses Szenario dann überall, dass sie abgeschossen werden.
Aber das wird genau jetzt, genau das wird kritisiert. Viele auch in meinem Umfeld sagen, die haben sich das da einfach zu leicht gemacht. Man hätte doch die Wölfin genauso betäuben können, wie ja auch kurz zuvor die ganzen Rüden, ne? Das hat ja im Vorlauf auch funktioniert.
Also was genau vor Ort vorgefallen ist, wissen wir nicht, woher der Druck kam, der enorme Handlungsdruck. Im Prinzip, der Tierpark war ja evakuiert, aber letztendlich saß natürlich die Zeit im Nacken. Und man hat auch gesagt, die Gemeinde hätte Druck ausgeübt, das heißt die breite Öffentlichkeit, die angrenzende Kommune. Dazu können wir recht wenig sagen. Was aber klar ist, die Wölfin war voller Adrenalin im Blut. Da wirkt eine Narkose kaum, und latent gibt es hierbei auch immer noch die Gefahr einer Überdosierung, Sabine. Ne? Die endet dann meistens mit dem Tod des Tieres. Das macht das Herz einfach nicht mit. Ne? Der Einsatz eines Narkosegewehres, der verlangt aber gewisse Rahmenbedingungen. Sowas muss man von Anfang an voll durchplanen und dabei diszipliniert und organisiert vorgehen. Ich glaube, in der Hektik, in der Situation, in der man da vor Ort war, war das so wohl nicht mehr denkbar mit den Umgebenheiten, die da gewesen sind. Das heißt, nur noch ein kleinerer Außenzaun. Wir kennen ja die Außenzäune in Tierparks, ne? Also man war zum Handeln verdammt. Und ja, so ist es dann eben auch zum Abschuss gekommen.
Es stimmt ja, glaube ich, auch, dass Wölfe besonders sensibel auf Narkosen aller Art reagieren. Ohnehin, ne? Dass es sowieso schwierig ist, Wölfe, sage ich mal, so in Narkose zu legen, wie zum Beispiel ein Hund. Bei Hunden funktioniert das ja relativ unkompliziert. Und bei Wölfen ist das, glaube ich, ein bisschen komplizierter, dass sie einfach auch manchmal wieder nicht aufwachen, wenn die Dosierung zu hoch ist. Ne? Ja, okay. Also hat man da viele Risikofaktoren. Und wenn das Tier noch so unter Adrenalin steht, kurz zur Einordnung für euch, da muss man die Dosierung so hoch machen, dass es das dann einfach schlicht und ergreifend nicht überlebt. Das war jetzt die Befürchtung, die man da hatte. Ja, gut, da gab es dann Leute, die gesagt haben, okay, man hätte es probieren können, ob die Wölfin jetzt erschossen wird oder durch so eine Narkose stirbt. Aber ich bezweifle ja, dass man überhaupt mit einem Narkosegewehr an sie rangekommen wäre. Ne? Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass gerade im Februar und März die Tiere natürlich hormonell voll durcheinander sind. Das ist also sowieso schon mal kein guter Zeitpunkt. Im Übrigen frage ich mich, ob man da überhaupt eigentlich kastriert. Das ist die sogenannte Ranz. Thomas, wie siehst du diesen massiven Eingriff in diese Wolfsgruppe, um die Rüden zu kastrieren zu diesem Zeitpunkt?
Ja, bekanntlich kann man das auch mit Pillen machen. Ne? Also man kann mit Pillen arbeiten, um eine Trächtigkeit zu verhindern. Das Medikament müsste dann über 6 Wochen jeden Tag verabreicht werden, jeden einzelnen Tier. Das heißt also ein erhöhter Aufwand. Deswegen denke ich, war das vor Ort da in Edersee wohl nie ein Thema. Also wählte man die vermeintlich einfache Methode, nämlich die Kastration. Allerdings muss man eben wissen, welches Unheil man damit unter den Wölfen anrichten kann. Denn vorgenommene Narkotisierungen führen durchaus zu Spätfolgen. Es reicht hierbei, dass auch nur ein einziger Wolf aus der Gruppe eine Narkoseerfahrung hat. Seine Reaktion überträgt sich dann sofort auf die anderen Tiere und die ganze Gruppe schaukelt sich in Sachen Panik und Ängste hoch. Die Wölfin hatte Narkoseerfahrung und die 6 Rüden, die da in der Gruppe waren, haben jetzt diese Narkoseerfahrung auch. Das heißt, auch hier ist mit Spätfolgen zu rechnen.
Ja, Thomas, bei dem Video, was von den Rüden rumging, da habe auch ich so ein mulmiges, ja, fast schon schlechtes Gefühl gehabt, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich verstehen. Es ging mir genauso, als ich das Video gesehen habe. Da sind wir eben auch schon beim nächsten Problem, ne? Eine Gruppe von 6 Grauwölfen, 6 Rüden. Das zeigt schon einmal das Dilemma auf. Also ein Happy End unter den Gehegebedingungen da sind definitiv ausgeschlossen. kein Tier kann ja auf natürliche Weise abwandern. Da wird dann einer nach dem anderen gemobbt, verletzt, getötet. Das ist immer nur eine Frage der Zeit. Ich habe mich da auch nochmal bei erfahrenen Tierparkleuten informiert, die wirklich das schon miterlebt haben und die können das wirklich bestätigen. Was man hierbei auch wissen muss, am Tage, Sabine, wenn der Wildtierpark voll ist mit Besuchern, läuft da alles in diesem Wolfsgehege ganz easy ab. Die Tiere ziehen sich zurück, ne? Es ist ja viel Unruhe im Tierpark, viele Kinderstimmen, Hundegebell und so weiter. Da passiert eigentlich nicht viel und das natürlich zum Wohlgefallen der Verwaltung, weil die wirklichen Streitereien unter den Wölfen, das muss man einfach wissen, die kommen auf, wenn die Besucher den Park längst verlassen haben und die Tiere eigentlich jetzt endlich Ruhe haben. Also die Tiere sind dann allein, dann kommt es zu den Auseinandersetzungen.
Zu diesen sozialen Interaktionen, für die sie tagsüber, denke ich mal so bildhaft gesprochen, einfach keinen Kopf haben, wenn alle reinglotzen ins Gehege und gucken, was die da machen. Da nehmen die sich zurück, ziehen sich zurück und nachts geht's dann aufs Ganze. So stelle ich mir das ehrlich gesagt auch vor. Ich glaube, Thomas, wir sollten noch mal ganz kurz sagen, diese Rüden, das sind, glaube ich, allesamt Geschwister, ne? Das ist jetzt keine bunte Truppe, die zusammengewürfelt wurde, wie anderswo zum Teil, sondern das sind Wurfgeschwister, soweit ich weiß sogar.
Ja, wahrscheinlich. Aber auch wenn sie Geschwister sind, geht das nie lange gut und es wird so nie ein Happy End geben, weil die Natur hat es so nicht vorgesehen, dass diese Geschwister auf lange Zeit, auf Monate, geschweige denen auf Jahre zusammenbleiben. Wir wissen das, die Geschwister wandern ab, suchen sich eigene Reviere, gründen ein eigenes Rudel. Das alles kann da nicht passieren. Ich glaube, das ist schon ein Dilemma in sich, dass man ja gar nicht weiß, auch wahrscheinlich, wo mit diesen Rüden hin. Die waren jetzt da in einer Gruppe als Überbrückung, aber ich kann nicht erkennen, dass da ein Konzept dahinter steht.
Würden die Besucher des Wildparks am Tage diese Auseinandersetzung mitbekommen, dann wäre das sicherlich schlecht fürs Geschäft. Und es geht ja letztendlich ums Geschäft, ums Geld verdienen, auch bei diesen Tierparks. Aber nachts, da kann man das Problem dann so richtig schön aussitzen, ne? Das spielt denen gut in die Karten, ne?
Klar. Gleichwohl sieht man die Spuren an den Tieren. Frag mal in Ekold nach, in Schleswig-Holstein, ne, da die abgebissenen Ohren oder bei den Timberwölfen im Wildpark Lüneburger Heide, die nach und nach immer weniger wurden. Von 14 Tieren lebt gerade noch der letzte. Die Liste aber ist unendlich lang, geht quer überall durch Deutschland, überall, wo Wölfe gehalten werden, gibt es mehr oder weniger massive Probleme.
Du spielst jetzt sicher auf die Haltung in Bad Mergentheim an, oder?
Ja, aktuell werden sie dort mit freier Sicht auf das wohl größte Wolfsrudel in Europa und wahrscheinlich das beeindruckendste an deren Wildpark. Bis zu 30 Tiere, Sabine, können plötzlich 30. gleichzeitig, ja, 30.
Können eine Rudelstärke, die man in der Natur ja so eigentlich so gut wie gar nicht findet.
Nee, nie. Das eigentlich ist genau der Punkt. Ne, also die können damit machen sie Werbung, dass die plötzlich vor deinen Augen auftauchen können und sie sorgen untereinander für ein nach Rang geordnetes Fressen. So wird Werbung gemacht. Zeitlang waren es wohl sogar über 40 Wölfe. Ich persönlich, Sabine, war nicht vor Ort, aber Fotos von verstümmelten Tieren mit schlimmen Bisswunden gingen genügend rum. Welpen haben die fast, glaube ich, jedes Jahr, geben auch keine ab. Brauchen sie wohl selbst, um verlorene Wölfe aufzustocken. Und ja, über Inzucht muss man sich bei solchen Haltungen, glaube ich, auch gar nicht erst unterhalten. Und dann fällt mir auch noch bei dem Gelegenheit Kasselburg ein. Wieder Timberwölfe, auch eine große Gruppe. Ich habe da zwar jetzt keine aktuellen Infos bekommen, ob es immer noch so ist. Da sie aber zweimal täglich vor Ort Fütterungen anbieten, haben die mit Sicherheit immer noch ein volles Gehege. Also da steht zu lesen, Wolfsfütterung täglich um 11.45 Uhr und 15.45 Uhr. Montags beginnt die Wolfsfütterung bereits um 15 Uhr. Alles zu finden unter ihre Homepage www.eifelinfo.adler und Wolfspark Kasselburg.
packen wir in die Shownotes. Sind ja auch nicht unbedingt Fütterungszeiten, die wolfstypisch sind, zweimal am Tag angerichtet zu bekommen und dann mit so einem kurzen Abstand auch noch. Das tut auch der Gesundheit nicht gut, der Wölfe, muss man ganz deutlich sagen. Also mich macht das alles total traurig, was ich hier jetzt gerade von dir höre. Und da sind wir beim eigentlichen Problem. Thomas, es gibt praktisch keine Vorschriften zum Halten von Wölfen in Deutschland, oder?
Ja, das ist richtig und leider wirklich so traurig. Bis heute, Sabine, hat es im Lichte aller dieser massiven Probleme, im Lichte aller dieser Qualen, dieser Leiden und Schmerzen, bis hin zum Tod, hat es der Gesetzgeber nicht geschafft, Vorschriften über die Haltung, über die Zusammensetzung von Wölfen in Gehegen zu erlassen. Und auch, Sabine, der hochdekorierte Professor wie der Kölner Theo Bagel, der als Präsident der World Association of Zoos and Aquaria, kurz WAZA, an der Spitze des Dachverbandes aller wissenschaftlich geführten Zoos der Welt steht, ein kenntnisreicher Zoologe und Tiergartenbiologe ist, hat sich inhaltlich, geschweige denn wissenschaftlich, damit wirklich auseinandergesetzt.
Ja, mit diesem Professor haben wir uns ja in der letzten Podcast-Folge schon auseinandergesetzt. Er beschäftigt sich mit Wölfen, aber eben nicht mit Gehegewölfen, sondern mit einer Jagdquote für Wölfe in Deutschland. Darüber hat er sich geäußert und betont, dass er das als Zoodirektor so sehe, dass das nötig sei. Wir und viele andere, wir haben uns gefragt, wie man als Wissenschaftler so überhaupt in der Öffentlichkeit sprechen kann. Und da stand eine Nähe zur Jagd im Raum und die hat tatsächlich ein Hörer aufgedeckt und uns mitgeteilt, danke Thomas Scharfenberg, Theo Pagel ist seit 2016 Mitglied im Beirat der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung NRW. Diese Forschungsstelle hat die Aufgabe, das Zusammenspiel zwischen Wildtieren, ihrem Lebensraum und der Jagd zu erforschen und zu fördern. Und ihre Arbeit lässt sich in drei Hauptbereiche gliedern. Erstmal Forschung und Wildmanagement. Da geht es unter anderem um ein nachhaltiges Wildtiermanagement, dieses also zu entwickeln. Dann geht es um Beratung und Konfliktlösung. Also diese Stelle hilft dann dabei, Konflikte zwischen Menschen und Wildtiernutzung zu lösen, etwa zum Beispiel bei Schäden durch Wildschweine oder Rotwild. Und drittens Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Und da geht es dann um die Aus- und Fortbildung sowie Publikationen, die gefördert werden und das Verständnis für Wildtiere und die Jagd in der Gesellschaft zu fördern. Diese Stelle arbeitet eng mit Jägern, Naturschutzorganisationen und Behörden zusammen, um Wissen über nachhaltige Jagdpraktiken zu verbreiten. Tja, Nähe zur Jagd, eindeutig. Also Herr Pagel spricht mutmaßlich gar nicht als Wissenschaftler, wenn er Quotenjagd auf Wölfe fordert, sondern als Jäger.
Unglaublich.
Trotzdem haben wir auch einen Kommentar bekommen, der positiv von ihm spricht. Udo Zimmermann hat nämlich unter unserem Podigy-Account geschrieben, dass Herr Pagel, und da wollen wir auch so fair sein, das an dieser Stelle erwähnen, er hat den Kölner Zoo verändert von der Quantität zur Qualität. Er hat nicht mehr 1000 Arten, sondern nur noch 200, ist weg von Käfigen zu großen Flächen und er hat sich auch eingesetzt tatsächlich für Auswilderungsprojekte. Das ist ja das originäre Ziel eigentlich von Zoos, zum Beispiel der Pritzwalski-Pferde mit Erfolg. Aber irgendwie scheint er mir vom Pfad abgekommen zu sein. Er begrüßt mehr Biodiversität, aber zunehmend wehrt er sich auch dagegen, schreibt Udo Zimmermann in seinem Kommentar. Für mich widerspricht er sich mehrfach und bezüglich Wolf kann ich nur noch den Kopf schütteln. Sehen wir, glaube ich, genauso können wir unterschreiben. Ja, Thomas, du hattest ja auch schon festgestellt in der letzten Folge, dass Pagel so vielleicht von den eigenen Problemen in Tierparks und Zoos ablenken will, oder?
Ja, wer in seiner episch langen Vita nachforscht, kommt natürlich nicht an seinen bisherigen Verdiensten vorbei. Das ist klar, er hat auch Verdienste. In Sachen Wolf aber ist er aus meiner Sicht ein Totalausfall. Seine Statements sind aus meiner Sicht geradezu ein Offenbarungseid. Wenn er als Zoodirektor sich mit Wölfen hier in Deutschland beschäftigt, dann bitte primär mit den zahlreichen Gehegewölfen hier in Deutschland, nicht mit den Wildlebenden und nicht mit der Jagd. Das wäre aus meiner Sicht seine originäre Aufgabe. Und Sabine, ganz ehrlich, es lässt schon tief blicken, wenn dieser Kölner Professor sich mit diesem Leid, mit diesen Qualen nicht auseinandersetzen will und hier nicht selbst auf wissenschaftlichem Weg nach pragmatischen Lösungen sucht. Er weicht aus, er hat sich ein anderes Handlungsfeld gesucht. in Sachen Jagd aus meiner Sicht ein Drama. Ich kann ihn nicht für voll nehmen, ganz ehrlich.
Kommen wir mal zurück zu den fehlenden Vorschriften für die Haltung von Wölfen. Da komme ich immer noch nicht so drüber weg. Es gibt ja vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren. Das Gutachten richtet sich sowohl an die Tierhalter, aber auch an die zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder, ist aber, Achtung, lediglich eine Orientierungshilfe für die Auslegung der allgemeinen Regelung des Tierschutzgesetzes. Das wurde damals überarbeitet und sollte den damaligen aktuellen wissenschaftlichen und tierhalterischen Kenntnisstand möglichst umfassend berücksichtigen. Das ist von 2014, also über 10 Jahre alt. Und allein das spricht schon Bände. Und der Wolf ist damit drin.
Ja, richtig. Der Wolf wird logischerweise unter den Hunden geführt, den Canidae. Leider reicht eben eine Orientierungshilfe für die Auslegung der allgemeinen Regelung des Tierschutzgesetzes hier bei weitem nicht aus. Das sehen wir einfach in der Realität, in der Praxis. Sabine, stell dir Folgendes vor, also auch jetzt der Hinweis an die Hörer. Dieses Gutachten empfiehlt für den Wolf einen Raumbedarf von mindestens 300 Quadratmetern.
Was?
Wir wissen, dass 300? Die Hundeartige ja. Alles Dauerläufer ja. Sind, ja, natürlich. Dass sie einen riesen Aktionsradius haben. Und hier sieht man pro Paar mindestens einen Raumbedarf von 300 Quadratmeter.
Unfassbar.
Ja, und für jedes weitere erwachsene Tier dann 20, in Worten, 20 Quadratmeter mehr. Also vielleicht hat jemand zu Hause ein etwas kleineres Zimmer, was 20 Quadratmeter hat. So viel wird dann jedem weiteren erwachsenen Tier zugestanden. Und das soll ein Gutachten sein auf wissenschaftlicher Basis. Also bei Gehegen mit gewachsenen Böden oder bei extensiver Haltung ist aber beim Wolf dann die Zahl zu verdreifachen so die Empfehlung.
Also geht die Empfehlung zu 900 Quadratmeter für diese Dauerläufer.
Genau. Das wären dann für 900 Quadratmeter und ja, wer sich eine Vorstellung hat von so einer Fläche von 900 Quadratmetern, das ist eminent wenig.
Das ist ja eigentlich streng genommen Tierquälerei. Ne? Ja. Aber du musst jetzt bitte nochmal für unsere Hörer kurz einordnen. Was ist gewachsener Boden und was müssen wir uns unter extensiver Haltung bitte vorstellen?
Ja, das sind so Formulierungen, die man natürlich im Gutachten findet. Bei gewachsenen Böden handelt es sich also um unberührten Boden, der durch Ablagerungen über einen langen Zeitraum entstanden ist. Das heißt, wir haben eine Fläche und wenn an der Fläche nichts verändert wurde und da ein Gehege draufgesetzt wurde, keine Aufschüttungen vorgenommen wurden oder ähnliches, meistens passiert das aber beim Anlegen von Gehegen, dann sind die Böden eben nicht mehr alle unberührt. Wären sie unberührt, dann wäre es ein gewachsener Boden. Das ist damit gemeint. Und unter einer extensiven Tierhaltung wird die Haltung von wenigen Tieren auf einer begrenzten Außenfläche verstanden. Da können wir erstmal mitgehen. Wenige Tiere auf einer Außenfläche, ja, Wolfsgehege, wenige Tiere drin, wäre also eine extensive Haltung. Aber während bei einer intensiven Haltung Tiere wie Waren ohne Bedürfnisse oder Persönlichkeit behandelt werden und diese kaum die Möglichkeit haben, natürliche Verhaltensweisen auszuleben, müssen wir echt schwanken zwischen extensiver oder intensiver Haltung.
Das ist, nach dieser Definition darf ja trefflich gestritten werden, ob die Haltung von Wölfen in Gehegen jetzt eher eine extensive oder eine ja. intensive Haltung ist. Denn natürliche Verhaltensweisen, das steht fest, können sie definitiv nicht ausleben. Und sie können ja noch nicht mal naturgemäß abwandern. Ne?
Das sind hier wirklich, Sabine, wir reden hier von massiven Problemen. Es ist wirklich ein riesiges Konfliktpotenzial, was hier vorliegt. Und das haben im Übrigen auch die Verfasser dieses Säugetiergutachtens erkannt. Sie schreiben, dass bei der Haltung von mehr als einer Familiengruppe die Familiengruppen trennbar sein müssen. Bei dauerhafter Trennung sind Gehege für jede Familiengruppe vorzuhalten, die vollumfänglich die Mindestanforderungen erfüllen. Und die fangen bei empfohlenen 300 Quadratmetern an. Bei der Haltung soll das Sozialgefüge dem im Freiland möglichst weitgehend entsprechen, sagen sie in diesem Gutachten. Statt der natürlichen Abwanderung sind von vornherein angemessene Lösungen zu schaffen, da sonst mit heftigen sozialen Spannungen bis zur gegenseitigen Tötung gerechnet werden muss. Eine willkürliche Zusammenführung und Gemeinschaftshaltung einander fremder, erwachsener Wölfe führt übrigens zu ähnlichen Problemen.
Wenn wir uns jetzt erinnern, was wir alle schon angeführt haben an dramatischen Problemen bei der Haltung von Wölfen, dann scheint so mancher Wildpark von vornherein keinerlei angemessene Lösungen geschaffen zu haben. Also die verwehren sich dem oder warum machen die das nicht? Scheitert das am Geld, am Willen, am Wissen? Hast du eine Ahnung?
Also nach meiner Recherche, Sabine, bin ich der Meinung, dass das Leid der Gehegewölfe für die Betreiber offensichtlich völlig irrelevant ist. Ich glaube, es geht primär um ökonomische, um wirtschaftliche, um monetäre Aspekte. Auch hier finden wir Tierhaltung, Sabine, also in den Tierparks, in den Wildtierparks mit dem geringmöglichsten Aufwand. Die Gewinnmaximierung steht wie immer im Vordergrund. Und solange Besucher nicht mit den Ängsten, den Qualen, den Leiden und den Schmerzen der Tiere direkt konfrontiert werden, sitzt man die Probleme wohl eher aus, wie die von uns schon aufgeführten Beispiele zeigen. Es braucht also ein ganz klares Konzept, einen Managementplan, ein klares Regelwerk, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Es brauchte vor allem auch Kontrollen und nicht zu vergessen, Sabine, es braucht bei Zuwiderhandlung Sanktionen. So wie das jetzt momentan in Deutschland läuft, da kann rumgedoktert werden, kann rumexperimentiert werden. Große Kooperationen gibt es nicht. Jeder versucht, seine Probleme alleine in irgendeiner Form zu bekämpfen. Und das sind Zustände, die so auf Dauer nicht hinzunehmen sind.
Ja, die Zeiten für Tierschutz stehen momentan nicht so gut. Und wenn ich an unsere zukünftige Bundesregierung denke, lieber Thomas, wenn ich allein daran denke, wer Bundeslandwirtschaftsminister werden soll, da wird mir ja ganz schlecht. Und es soll ja auch Pläne geben, Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium zusammenzuführen, wie es ja in einigen Bundesländern auch schon Praxis ist. Da wird für die Wölfe in Deutschland und hier auch gerade für die Gehegewölfe nichts Zahlbares dabei herauskommen, oder?
Dann müssen wir es tatsächlich irgendwie erzwingen, Sabine. Wir werden mit einem Dialogangebot starten. Wir haben die Möglichkeit von offenen Brandbriefen. Wir könnten Mahnwachen veranstalten. Wir können demonstrieren. Aber so wie es jetzt in Deutschland läuft und wo mit Gehegewölfen einfach nur Kasse gemacht werden soll, so kann es nicht weitergehen. Wir wissen, dass die alte Regierung nichts in Sachen Tierschutz nach vorn gebracht hat. Die Novelle des Tierschutzgesetzes ist gescheitert. Wir brauchen hier für die Haltung von Tieren, insbesondere, wir reden ja hier von Säugetieren und damit auch für die Haltung von Wölfen, ein völlig neues Gutachten. Dieses Gutachten muss natürlich auch jemand in Auftrag geben. Das heißt, es muss Interessierte geben, die überhaupt wollen, dass es diesen Gehegewölfen besser geht. Und ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass sich damit noch niemand auseinandergesetzt hat. Es gibt so viele, die sich versuchen, über den Wolf zu profilieren. Aber das Thema Gehegewölfe wird einfach totgeschwiegen, als ob es es gar nicht gäbe. Das können wir so nicht hinnehmen. Und wie das mit der neuen Regierung wird, wer da wirklich als Minister dann zuständig sein wird, werden wir sehen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben eine Demokratie. Derjenige ist dann auch demokratisch gewählt. Aber den müssen wir, wenn dann eben kein Willen vorliegt, politisch unter Druck setzen.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte das Thema Gehegewölfe wirklich auch nicht aktiv auf dem Schirm. Ich habe gerade angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Zoos zu beschäftigen, aber Gehegewölfe hatte ich irgendwie, keine Ahnung, hatte ich irgendwie ganz weit weggepackt. Und ich bin jetzt durch Edersee eben halt drauf gestoßen. Wir haben natürlich auch einen Hinweis bekommen von einer Hörerin vor Ort, die uns auch mit Informationen versorgt hat. An dieser Stelle geht auch ein Dank raus an sie. Sie ist Tierärztin. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf oder soll. Tun wir vielleicht in der nächsten Folge, denn eins kann ich euch jetzt schon versprechen. Das ist jetzt der Anfang einer Folgenreihe über Gehegewölfe. Wir werden uns des Themas annehmen. wir werden dafür werben, dass wir uns zusammentun, dass wir uns zusammenschließen, dass wir zusammen natürlich dann auch unsere Ziele verfolgen werden und das auch mit aller Vehemenz. Ich glaube, die Not in diesen Gehegen da draußen ist riesengroß und an dieser Stelle wollen wir auch euch, unsere Hörerinnen und Hörer, um eure Meinung fragen. Wie seht ihr das? Ist das Halten von Wölfen in Gehegen überhaupt noch zeitgemäß oder sollte das eher auslaufen? Was sind eure Beobachtungen vor Ort in den Wildparks? Seht ihr Verletzungen, abgebissene Ohren, Ungewöhnlichkeiten, merkwürdiges Verhalten, womöglich sogar Aggressionen oder Mobben? Und, liebe Hörerinnen und Hörer, was wären denn eure Lösungsvorschläge?
Genau, Sabine. Und vergessen wir nicht, dass natürlich auch weiterhin abgesichert sein muss, dass Findelkinder unter den Wölfen, wie zuletzt die bezaubernde Fee Anushka oder eben der Wolf Nuka, aufgefangen werden müssen und ihnen geholfen werden muss. Das heißt, wir brauchen auch Möglichkeiten für in Not geratene Tiere. Die dürfen wir in der Gesamtbetrachtung nicht vergessen. Und gerade Anushka und der Wolf Nuka sind ja ganz liebevoll aufgezogene Wölfe. Die sind gerettet worden. Die haben ein Recht auch auf Leben. Und selbst wenn wir uns von der Haltung von Wölfen in Gehegen verabschieden wollen, dann dürfen wir diese Findelkinder nicht vergessen.
Diese Möglichkeit muss natürlich bleiben. Das ist ja ganz klar. Da hilft man ja nicht nur einzelnen Individuen. Damit hilft man ja auch der Spezies Wolf. Und darauf würde es mir auch ankommen, dass man da ganz deutlich unterscheidet, eben zwischen dem Halten von Wölfen in Gehegen, um sie zur Schau zu stellen oder eben halt um ihnen zu helfen. Das macht für mich einen riesengroßen Unterschied, ne?
Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie unsere Hörer darüber denken oder eben auch entscheiden würden. Ich gebe gerne schon mal eine Meinung aus meiner Sicht ab, Sabine. Ich bin der Meinung, dass man die Haltung von Wölfen in Gehegen auslaufen lassen sollte, weil artgerecht ist eh nur die Freiheit. Klar, ich bin kein Freund von großen Tierparks. Sie sind nun mal da. Aber Gehegewölfe sollte es in Zukunft nicht mehr geben, ausgenommen die Haltung von wirklich Findelkindern, von Tieren, die in Not geraten sind. Und auch hier muss die Wiederauswilderung immer an erster Stelle stehen. Diese Meinung würde ich gerne schon mal abgeben. Und ich bin ganz gespannt auf euch, liebe Hörer. Ja, ansonsten, liebe Sabine, ein sehr, sehr trauriges, ein sehr, sehr bewegendes Thema. Wir haben heute darüber geredet. Die Bilder, die es darüber gibt, die sind wirklich erschütternd teilweise. Und diese Tiere, das muss uns allen klar sein, Sabine, die leiden. Die leiden unendlich. Und diese Tiere können nicht für sich selbst sprechen. Wir müssen für sie sprechen. Und deswegen werden wir an dieser Sache dranbleiben.
Wir hören uns am Freitag wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Ciao.
Wünsche ich euch auch alles Liebe, alles Gute.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.